Diese Folge ist für dich, wenn du wissen willst, was du tun musst, um gute Wechseljahre zu erleben. Wenn dich das Thema Körperbewertung schon lange beschäftigt. Wenn du mehr zu weiblicher Schuld erfahren möchtest. Und diese Folge ist besonders für dich, wenn du eine Strategie für deine Wechseljahre möchtest.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go!
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Es ist Zeit für ein neues Interview. Dafür habe ich mir eine ganz tolle Frau eingeladen, die ich im November 2025 beim Femina Talk in Wien kennengelernt habe. Und ich war von ihrer Keynote so begeistert, dass ich ja währenddessen mir schon gedacht habe, ich muss unbedingt mit ihr sprechen und sie für ein Interview in den Podcast einladen. Herzlich willkommen, liebe Julia Röder.
Hallo, danke für dein nettes Intro. Da freue ich mich gleich viel mehr, hier zu sein. Ich bin Psychotherapeutin und Mediatorin und arbeite in meiner freien Praxis fast ausschließlich mit Frauen und um alle Themen, die so den weiblichen Zyklus betreffen. Also alles, was PMS, PMDS betrifft, zum Beispiel Schwangerschaften, Kinderwunsch, Geburten, traumatische Geburtserlebnisse bis hin zur Menopause.
Ja, ein sehr umfangreiches Gebiet, würde ich sagen, deckst du da ab. Wir müssen vielleicht noch verraten, dass der Femina Talk, da ging es um die Wechseljahre, Perimenopause, Menopause etc. Genau, das vielleicht nur als Info dazu. Sehr spannend.
Ja, es gibt gar nicht so viele Kolleginnen, die sich mit dem Thema Frauengesundheit per se auseinandersetzen. Was manchmal fast schade ist, weil wir ja wissen, dass grundsätzlich alle Zustände, die wir so haben im Frauenleben, durchaus auch beeinflusst sind durch unseren Zyklus, also den Hormonhaushalt, der gerade so in unserem Körper abgeht, weil ja auch Hormone mit Botenstoffen im Gehirn agieren und so selbstverständlich auch unsere Psyche beeinflussen.
Absolut. Und ich glaube, das ist etwas, was eben viel zu sehr übersehen wird oder was nicht unerkannt bleibt oder eben, ja, oft da, wie gesagt, da teilweise eben medizinisches Fachpersonal nicht am Schirm hat oder im Kopf hat sozusagen und eben, dass es dann den Betroffenen selbst auch nicht entsprechend bewusst ist und da halt dann oft ja Zusammenhänge auch nicht erkannt werden oder gesehen werden. Ne?
Da stimme ich dir total zu. Also beim Femina Talk im November haben wir ja ganz viel uns auch darüber unterhalten, dass die Menopause ja auch gerade eine Lebensphase ist im Frauenleben, wo ja auch ganz viele Entwicklungen, auch psychische Entwicklungen, dem zugeschrieben werden, dass es einfach eine stressige Phase ist oder dass man sich nicht so anstellen soll oder nicht so hysterisch sein soll. Und dass das selbstverständlich Erdenshypothesen sind, die sich seit Jahrhunderten wunderbar halten, wie Frauen so agieren und was ihnen zugeschrieben wird. Und andererseits auch Unwissenheit ausdrückt darüber, dass zum Beispiel Schlaflosigkeit natürlich mit Stress zu tun haben kann, aber auch damit zu tun haben kann, dass zum Beispiel sich mein Hormonhaushalt in der Menopause oder in der Perimenopause schon verändert und ich deshalb nicht mehr so gut schlafe. Und darauf wird manchmal gar nicht hingeschaut, sondern man wird heimgeschickt mit der Idee, na, machen Sie einfach nicht so viel. Und das
Ja.
ist vielleicht für den, der die Frau wegschickt, eine einfachere Antwort, als sich mit dem gesamten holistischen Ansatz zu beschäftigen. Ja.
Absolut. Ich würde da gern einen Satz von dir zitieren, sozusagen, oder der mir so im Kopf geblieben ist von deiner Keynote. Und zwar hast du da eben die Aussage getätigt, ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert, dass eben häufig der Eindruck erweckt wird, so auf die Art, streng dich nur genug an, dann erlebst du auch, unter Anführungszeichen, gute Wechseljahre. Was steckt da sozusagen hinter dieser Aussage oder wie bist du auf das gekommen oder wie siehst du das?
Ja, also weißt, ich habe den Eindruck, dass dieses streng dich nur genug an etwas ist, das sich wunderbar durch sehr, sehr viele Frauenleben zieht. Durchaus auch als, wie wir erzogen werden, wie die Gesellschaft auch mit uns umgeht, im Sinne von, na, wenn du dich nur genug anstrengst oder nur genug entspannt bist, dann wirst du auch sicher ganz schnell schwanger werden. Wenn du dich entspannst und nicht so hysterisch bist, hättest du auch nicht so viel Regelschmerzen und auch deine Geburt wäre vielleicht wesentlich einfacher, wenn du einfach loslässt und dann wäre das Baby schneller da. Und das Gleiche funktioniert irgendwie auch mit der Menopause. Es gibt mittlerweile ganz viel Literatur natürlich dazu, auch vor allem über die Perimenopause, ja, weil da der größere Anteil an Frauen einzuordnen ist im Sinne des Alters, also alles so zwischen Mitte 30 bis Mitte 50 ordnet man ja da so ein, also das sind ja sind eine ganz schöne Bandbreite. Und auch da gibt es ja mittlerweile eine Riesenlobby und ganz viel Produkte dazu, die man konsumieren kann, damit man gut durch diese Zeit kommt. Und da wird habe ich den Eindruck auch oft suggeriert, also wenn du all das befolgst, was wir dir sagen in all diesen Lifestyle-Ratgebern, dann wird es eine super Menopause sein. Wenn dir das nicht gelingt, dann ist es halt deine Schuld. Dann hast du dich vielleicht nicht genug angestrengt oder was falsch gemacht. Und das halte ich für wirklich, ja, ich halte es wirklich für elend, ehrlich, dass das so vermittelt wird, weil wir körperliche Zustände ja überhaupt nicht in unserer Kontrolle haben, kognitiv vor allem. Es hat nichts mit Anstrengung zu tun, und auch nichts mit einem schuldhaften Verhalten. Und dass das einem so übergestülpt wird, halte ich für erst unglaublich schwierig, obgleich wir es gewohnt sind.
Absolut, absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Vor allem auch, weil wir ja dann eben häufig, und das ist ja etwas, was Frauen mir häufig sagen, okay, was soll ich denn noch alles machen? Also eben allein, wenn ich sage, also wenn es darum geht, eine gute medizinische Versorgung zu haben, wie anstrengend das schon manchmal sein kann, überhaupt Medizinerin oder Mediziner zu finden, die, ja, die mir zuhören, die hinsichtlich Wechseljahre Bescheid wissen etc., dann ist die Frage, weiß ich nicht, ist diese Person dann, wie weit ist die von mir entfernt sozusagen, kriege ich da einen Termin, wann bekomme ich den Termin, ist das privat oder ist das eine Kassenleistung etc. Und da fange ich noch gar nicht von wirklich, also von sozusagen Symptomen an, die mich körperlich betreffen. Ja, weil auch was das schon, ja, der muss dafür schon mal die Ressourcen haben, dass ich sage, eben, ich setze mich da jetzt hin und mache da Recherche in dem Sinn und schaue, wo könnte ich hingehen. Ja. Und da bin ich ganz bei dir, dass oft eben, gerade wo man bei Ernährung, also meinem Thema, dann oft so dieses, naja, also das ist etwas, was ich oft sage, Ernährung kann unterstützen, Ernährung kann ja etwas beitragen, aber es wird nicht der letzte, wie soll ich sagen, der heilige Gral sein in dem Sinn. Und nur wenn du dann genau so und so viel, weiß ich nicht, Gramm Protein isst, dann wird alles andere gut oder so. Ja, aber da sind wir nämlich auch wieder dort von, du musst dir nur anstrengen und jetzt stell dir nicht so an, dass du halt, weiß ich nicht, eben regelmäßig isst und deine Mahlzeiten zubereitest und Co. Ja,
Ja.
absolut.
Also weiß ich glaube, es wäre, also ich habe den Eindruck, es ist ein ganzheitlicher Ansatz, wäre günstig. Dass man die Möglichkeit hätte, all das zu bedienen, was einem helfen kann. Niederschwellig, da stimme ich dir zu, ist der Zugang nicht.
Ja.
Für kein frauenspezifisches Thema an sich. Und wir sind es ja durchaus auch gewohnt, wir als Frauen, dass wir sowas hören wie, naja, das ist halt jetzt so. Da muss man halt umgehen.
Oh.
Na?
Da musst du
Gestern
jetzt durch.
eine Klientin in der Praxis, die die Menopause gerade hinter sich hat, die den Eindruck hat, ihre Libido hat sich verändert. Und der Gynäkologe hat darauf geantwortet, na, das ist halt ab jetzt so. Und ich habe mir gedacht, na bumm, also wenn ich mich nicht weiter beschäftigen möchte mit jemandem, dann kann ich das, ist das ja eine wunderbare Antwort. Ne?
Jetzt muss
Aber
ich was
gut,
ganz,
gar nicht so bleiben. Ne?
ja,
Also, ja.
also eine ganz provokante Frage. Wenn das halt so ist, dass die Libido weggeht, wieso haben wir dann für Männer aber sowas wie Viagra erfunden? Da wäre es halt auch einfach so.
Ja, du, es ist insofern ein spannendes Thema, weil es ja mittlerweile wirklich Gott sei Dank, also es gibt ja Studienlage und es gibt ja auch den ersten Menstruationsbericht 2024 in
Ja.
Österreich. Und auch da wurde ja Sexualverhalten und Lust auch abgefragt von Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen. Und es ist nicht nur in Österreich, sondern insgesamt ganz klar ersichtlich, dass grundsätzlich die Lust nicht sinkt, sondern sogar meistens in den 40ern oder so besonders hoch ist und auch nicht verschwindet im Alter. Der Key ist eher, dass man redet weiterhin drüber und in Kontakt bleibt mit sich. Und ja, möglicherweise verändert sich der Körper im Sinne von Lubrikation, verändert sich, die Haut wird dünner. Also selbstverständlich gibt es da
Ja.
Veränderungen, auf die kann eingegangen werden.
Ja.
Ist selbstverständlich okay, wenn man keine Lust hat. Also bitte nicht so verstehen. Ich denke nur, man muss sich mit keinem Zustand im Leben einfach so abfinden, weil es jemand von außen sagt.
Absolut,
Ja.
absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Und eben, das war jetzt von mir ja eine provokante Frage, weil ich mir denke, bei uns Frauen wird das halt so abgetan von, da müssen wir durch und das ist halt jetzt so und stellt euch nicht so an mit eben, sei es jetzt Menstruationsschmerzen, sei es, keine Ahnung, Schmerzen bei einer Geburt oder eben Geburtsverletzungen oder dass man eben vielleicht also überfordert ist mit dem neuen kleinen Baby da in meinem Arm oder in meinem Haus sozusagen. Also eben, das haben wir ja früher auch schon, so haben das die Frauen ja auch geschafft. Und jetzt dann eben in den Wechseljahren, dass man möglicherweise welche Symptome er immer hat, das heißt dann, ja, dann schlafst du halt ein bisschen weniger oder nicht so gut, ja, meine Güte. Eine Klientin von mir hat einmal gehört von ihrem Arzt, also ein nicht von den Wechseljahren betroffene Person, hat dann gemeint, naja, mir ist manchmal auch heiß in der Nacht im Sommer. Wo ich mir auch denke, ja, danke fürs Gespräch. Also das brauche ich jetzt auch noch dazu. Ja. Also.
Ich denke mir, wir sind mit bei vielen Dingen schon sehr, 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 sehr weit, auch in der Forschung, jetzt in der Frauengesundheit natürlich weniger weit als in der Forschung männlicher Körper. Allerdings sind ja solche Aussagen und auch der Zugang zu sowas, beziehungsweise eben auch das musst du alleine schaffen oder stell dich nicht so an, das macht das ja total schwierig, auf ein Hilfsangebot zugreifen zu können oder sich zugreifen zu trauen, dass es aber gibt. Einerseits und andererseits habe ich auch den Eindruck, es ist wahnsinnig schwer, hinter so Glaubenssätzen oder öffentlicher Darstellung auch dann das eigene zu finden. Also, wie soll ich mich denn, es führt ja ganz oft auch zur Orientierungslosigkeit bei Frauen.
Ja, also da sprichst du was an, was sicher total wichtig ist, weil eben, wenn ich die ganze Zeit höre, ich muss ja damit alleine klarkommen oder eben andere schaffen es ja auch und andere haben es auch geschafft und. Dann ist natürlich die Frage, eben, selbst wenn ich jemanden hätte, der mir Hilfe anbietet oder wo ich hingehen könnte, mache ich das überhaupt, weil das ist doch dann wieder ein Zeichen von Schwäche.
Genau, und dann wäre es wiederum schambesetzt und Scham ist ja an sich ein ganz grausliches Gefühl. Also das wollen wir ja alle gar nicht haben. Dann gehe ich lieber nicht hin. Ja. Und dabei wäre es so wichtig, sich begleiten zu lassen. Gerade in so Transitionsphasen im Leben. Wir das jetzt auf ein Unternehmen umlegen oder auf Management umlegen, dort ist es ganz normal, ne, dass man sich für Restrukturierungen Coaches reinholt oder Unternehmensberaterinnen reinholt. Wenn es um
Stimmt.
uns selber geht, dann ist es auch gesellschaftlich vollkommen okay, sich einen Coach an die Seite zu holen, wenn man irgendwie Jobwechsel macht oder so. Sich therapeutisch begleiten zu lassen, ist manchmal immer noch mit Stigmata besetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man zur Diätologin zum Beispiel geht oder sich da
Absolut, ja.
anpasst, ist es ja auch meistens so, wissen, kannst du das nicht selber oder Gibt es irgendeinen Mangel, warum du da hin musst, ne? Im Sinne von, genügst du körperlich nicht oder so. Das
Ja.
wird ja dann oft auch impliziert und auch das ist gar nicht hilfreich. Und voll
Na,
schade.
absolut nicht.
Voll
Genau,
schade.
weil es ja, ich weiß nur, weil du das jetzt sagst, ich weiß nur ganz am Anfang, also wohne ich in einem kleinen Dorf, und es gibt ja so im Land diese, wenn wo eine Hebamme ist, dann gibt es irgendwie so ein Schild, dass man weiß, dass die Hebamme irgendwie. Und ich habe das ganz am Anfang, wo ich eben meine Freiberuflichkeit begonnen habe, habe ich dann irgendwie so gesagt, ne, ich weiß gar nicht, ob es sowas ergibt, dass man irgendwie ein Schild hätte für Ernährungsberatung oder so. Und hat mir dann jemand gesagt, also nicht aus der, aus dem medizinischen Kontext sozusagen, na, glaubst wirklich, dass das gut ist, wenn man dann weiß, dass die Person jetzt in das Haus geht und oh Gott, die geht jetzt zur Ernährungsberatung. Also ist ja voll spannend irgendwie, was man da irgendwie, ja, was, was damit verbunden wird. Ja.
Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, es wird schon besser, habe ich den Eindruck.
Ja.
Und trotzdem, gerade bei so Themen, die so vermeintlich normal sind, ne? Wie die Geburt oder dass man die Periode hat oder in die Menopause kommt, wird es schwierig. Oder wird die Hemmschwelle höher, weil wir zwar alle wissen, also wir alle Menschen wissen, dass das natürliche Prozesse sind und dass die im Körper stattfinden, aber grundsätzlich es ja trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung oft noch so ist, als wären das Prozesse, die einen nicht beschäftigen dürfen oder die nichts mit einem machen dürfen.
Ja.
Und das ist einfach ein Blödsinn, das stimmt nicht. Die
Es ist voll spannend,
beschäftigen.
dass du das sagst. Ich habe das einmal unter einem Beitrag auf Social Media gelesen, wo eine Influencerin halt gesagt hat, eben auch hinsichtlich Zyklus und Zyklus-Tracking und dem Verständnis für einen Zyklus, dass zum Beispiel ihr Mann Zugriff auf ihre Zyklus-App hat. Und abgesehen davon, dass es aber also eben sie gut kennt und versteht und etc. Und dann war auch ein Kommentar darunter, ja, also was man jetzt noch alles irgendwie, also das ist doch so auf die Art irgendwie Wahnsinn. Sie ist, also diese Frau ist 26 Jahre mit ihrem Partner zusammen und sie hätte noch nie mit ihm darüber gesprochen, irgendwie, wie es ihr geht oder wo sie da jetzt gerade steht und so, wo man ja denkt, ist doch irgendwie auch spannend, dass ich in einer Partnerschaft bin und mein Gegenüber, also das war noch nie Thema irgendwie, also ja.
Ja, ist ein interessantes Beispiel dafür, um das Thema Schamanort aufzugreifen, dass es eher etwas ist, worüber man eben nicht spricht. Ja, weil
Ja.
ich kann mich, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber ich, also man redet, ja, es wird selten drüber gesprochen, ganz offen das Wort Periode ausgesprochen oder Regelblutung oder so, sondern es ist ja ganz oft sowas gewesen wie, bist du gerade unwohl oder ist gerade die rote Tante zu Besuch oder so ein Blödsinn.
Ja, die rote Tante oder der rote Ferrari oder was
Ja.
weiß ich. Also.
Ja, also ist ja auch schon interessant, dass man die Dinge nicht beim Namen nennt.
Absolut.
Ja. Und Sprache schafft Realität, also all das, wie wir es benennen und wie es auch in der Öffentlichkeit besprochen wird, macht natürlich auch etwas mit uns Frauen.
Also ich kenne das absolut. Ich habe früher, wenn ich Menstruationsschmerzen hatte, habe ich das halt als Bauchschmerzen oder weiß ich nicht, Magenschmerzen benannt, aber nicht gesagt, was es tatsächlich ist. Und also wenn mir jemand gesagt hätte vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, dass ich mich hinstelle und erstens einen Podcast habe oder irgendwie Workshops halte und eben sowas wie Menstruation, Menstruationsschmerzen, Wechseljahre etc. so anspreche, egal vor wie vielen Menschen und egal sozusagen, ob da jetzt welches Geschlecht da vor mir sitzt und da welche, weiß ich nicht, Berufsgruppen, sage ich jetzt mal, oder Charaktere, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, never ever. Ja, also um Gott, wie könnte ich nur, ja. Also da bin ich ganz bei dir, dass das ja sehr schambehaftetes, dass das ein sehr schambehaftetes Thema ist.
Ja, absolut.
Absolut.
Ja, leider.
Wenn wir nochmal zu den Wechseln, also zurückkommen sozusagen, was denkst du denn aus der Sicht der Psychotherapeutin, was müssten oder was sollten wir denn über die Wechseljahre wissen?
Also ich glaube, einerseits wäre wichtig zu wissen, dass unser Gehirn ein großer chemischer Kochtopf ist. Und viele Dinge passieren, wo selbstverständlich Hormone interagieren mit Botenstoffen. Ich glaube, das ist einerseits wichtig zu wissen. Das andere ist, dass also ich folge da gern diesem biopsychosozialen Modell. auch bei den, auch wenn es zum, auch um, wenn es ums Thema Wechseljahre geht. Also wieso beschäftigt uns diese Lebensphase? Also einerseits aufgrund der biologischen Aspekte, was passiert hormonell, wie bin ich bisher auch körperlich durchs Leben gekommen, wann habe ich meine Regelblutung gekriegt das erste Mal, gab es depressive Vorepisoden, all diese Dinge wären ja relevant, auch wie es mir dafür, wie es mir später in der Menopause oder in der Perimenopause geht. Das wäre das eine. Das zweite wäre, ich finde auch, dass man durchaus nicht vernachlässigen darf, dass es ja auch in den menopausalen Jahren auch darum geht, dass dort meistens die ersten großen Lebensveränderungen stattfinden im Sinne von, die Kinder ziehen vielleicht aus, meine Ehe geht vielleicht zu Ende, meine Eltern werden vielleicht pflegebedürftig oder sie sterben, die ersten Verluste treten auf, im Job bin ich gesettelt und frage mich, soll ich da bleiben? Viele gehen in so eine Standortbestimmung hinein. Und ja, selbstverständlich verändert sich auch unser Körper. Wir werden älter. Das bedeutet auch, die eigene Vergänglichkeit wird vielleicht auch an einem selbst plötzlich sichtbarer. Und das ist auch natürlich eine Nummer, der man sich auch stellen muss, dass man sich betrachtet und nicht mehr so unverwundbar fühlt wie mit Anfang 20. Also die Menopause ist schon, oder die Perimenopausenzeit ist schon eindeutig eine Kombination, und ich finde, das ist absolut relevant im Kopf zu behalten. Selbstverständlich passieren hier körperliche Umbauarbeiten, vor allem hormoneller Natur, und die haben immer einen ordentlichen Einfluss auf unsere Psyche und auch auf den Körper. Und es ist auch eine Lebensphase, die durchaus von einigen, ja, ich weiß nicht, krisenhaft, aber das im Sinne positiv und also angenehm und unangenehme Ereignisse, die ja durchaus viele krisenhafte Ereignisse auch mit sich bringt. Ja? Und der dritte Aspekt ist, na, wie resilient und mit wie viel Kompetenz bin ich denn ausgestattet insgesamt in meinem Leben, um durch solche Phasen durchzugehen? Das ist dann so quasi der dritte Punkt. Und wie ist mein Umfeld benannt? Sind die verständnisvoll? Ist das eher schambesetzt? Ist es eher voll peinlich? Dissen die eher und sagen, jetzt tu nicht so, das ist halt jetzt das so. Ne? Und in Summe ist es eine Kombination aus all diesen drei Dingen. Und das halte ich für absolut relevant im Kopf zu behalten. Was Psychotherapie da leisten kann, ist, sie unterstützen vor allem, sich den eigenen Weg zu finden. Also diese Frage der Standortanalyse, jetzt ist mein Leben bis jetzt so verlaufen, wie soll es jetzt denn weitergehen, wenn ich noch viele gute Jahre vor mir habe? Wenn ich noch genug Kraft habe, was zu verändern, wie soll das denn sein? Oder bin ich gut so, wie es jetzt ist? Einerseits, andererseits schon auch mit dem Thema Vergänglichkeit und Verlust sich zu beschäftigen. Viele beschreiben auch, dass da ja auch Ängste dann auftauchen. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, manchmal kommt das natürlich auch vor, dass vor allem diese Ängste übers Älterwerden auch mit vermehrtem Suchtverhalten beantwortet werden. Und damit meine ich gerne auch Alkohol oder andere Substanzen, aber auch zum Beispiel erhöhter Sport, weil ich verhindern will, dass mein Körper so quasi sich dem Alter entgegenstellt. Oder restriktive Essverhaltensmuster, die sich dann einstellen, weil ich dem Alter begegne und nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Also ich denke, es ist einfach eine Riesenmetamorphose im Leben einer Frau. Und da ist es auf jeden Fall hilfreich, Sparing-Partnerinnen an der Seite zu haben, mit denen man da gut durchkommt. Und nicht so zu tun, als wäre es nichts und als muss das jetzt unangenehm sein, und das ist halt so nah. Da bin ich kein Fan davon.
Ja, da sind wir der ähnlichen oder derselben Einstellung, weil das finde ich eben auch ganz wichtig, dass wir das, also ich muss jetzt kein Drama, sage ich jetzt mal, draus machen, keine Frage, aber so wie du jetzt gesagt hast, dass das im Hinterkopf oder überhaupt im Kopf zu haben hat, dass sich da sehr viel tut und eben diese Metamorphose da ist und die halt in viele Richtungen gehen kann und sozusagen positive und negative Aspekte mitbringt. Und ich finde es super, wenn es für manche, ich hab erst vorige Woche, glaube ich, war der Dame in einem Vortrag, die dann gesagt hat, ja, aber wenn ich keinerlei Symptome hatte bisher, muss ich dann was machen? Wo ich dann gesagt habe, na, also
Nein.
super, ja, finde ich grandios, feiere ich, wenn es dir so geht oder eben wenn du da sagst, das ist alles easy cheesy sozusagen, oder ja, du hast keine Symptome, dann müssen wir jetzt auch nicht krampfhaft irgendwas finden, wo du herumdoktern musst oder so, ja,
Na,
oder irgendwie,
gar
ja.
nicht.
Also, aber das ist für meiner Erfahrung nach eher die Ausnahme. Und dass es eher so ist in die Richtung eben von Symptome, die halt sehr Lebensqualität einschränkend sind oder halt eben körperliche Veränderungen sind, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, von einerseits der Körper, aber auch Psyche, eben wie geht es auch mit Partnerschaften, Job und so weiter. Und was da sicher dann auch nochmal hineinkommt, ist eben auch wieder zurückkommend auf dieses Schamthema, eben gestehe mir das auch überhaupt zu. Also ist es, mag ich wirklich, also sehe ich das auch als ein, okay, hoppala, da tut sie jetzt was. Oder eben bin ich so vielleicht auch geprägt, dass ich das eher runterspiele und sage, na, na, geht schon alles. Und eben so dieses, na, das bisschen Schwitzen halte ich schon aus. Ja, ist halt die Frage, ob das zielführend ist.
Na, sicher, sehr, na, wahrscheinlich nicht. Und deswegen kann man ja auch grundsätzlich durchaus dankbar sein dafür, dass öffentlicher Diskurs mittlerweile ein bisschen mehr geführt wird, auch wenn er vielleicht auch polarisiert, was er ja immer, was die in der öffentlichen Darstellung ja ganz oft passiert, aber immerhin wird darüber gesprochen. Die Einladung, glaube ich, ist dann, oder die Herausforderung ist ja dann wieder eher herauszufiltern, was ist denn das, was ich dann für mich daraus mitnehme? Wie gehe
Ja.
ich damit um?
Ja.
Bringt mich mehr durcheinander? Oder nehme ich es durchaus auch als Aufforderung wahr, dass ich, wenn ich merke, bei mir gibt es Veränderungen, wo ich nicht allein durch mag, dass ich mir dann Unterstützung hole oder anschauen lasse.
Absolut.
Interessanterweise habe ich ja den Eindruck, dass Dinge, die man so sehen kann am Körper, ne? Also wenn man sich einen Fuß bricht, dann ist es so offensichtlich, dass man zum Arzt muss, dass man gar nicht aus kann. Bei Dingen wie der Psyche oder ich schwitze halt in der Nacht oder so, ist es halt so schwierig, ne? Das kann man nicht direkt so sehen, wenn ich dir begegne. Oder ob ich ein massives Thema, um bei deiner Expertise zu bleiben, mit meinem Essverhalten habe, das sehe ich vielleicht auf den ersten Blick auch nicht sofort. Das ist nicht so, schreit einen nicht ganz so an wie ein gebrochenes Bein. Deshalb scheint das auch nicht so zu sein, als wäre die Bereitschaft oder die Akzeptanz oder die gleich hoch oder die Scham vielleicht auch höher, gleichermaßen sich dann an Professionistinnen zu wenden.
Absolut, absolut. Also eben, dass das natürlich wie die Akzeptanz sozusagen da ist oder eben die Bewertung dann sich da Hilfe zu holen, da bin ich ganz bei dir. Und weil man halt auch gerade beim Essensthema zum Beispiel auch vieles halt nur gut vielleicht verstecken kann, ja? Oder eben gerade so, also seine Strategien dann hat, möglicherweise gemeinsames Essen oder Essen in der Öffentlichkeit zu umgehen, sage ich jetzt einmal, oder eben ja, dann halt nur den Salat zu bestellen, weil ich ja eh später noch vielleicht essen gehe oder zum Essen eingeladen bin, etc. Also da kann man sicher sehr viel gut verstecken, was halt eben dann nicht an die Öffentlichkeit soll. Ja.
Und ich denke mir, gerade beim Essen ist es ja oft so ein Balanceakt, oder? Zwischen ich versorge meinen Körper gut und soll alles kriegen, was er braucht, damit ich die Energie habe, meinen Tag gut zu bestreiten. Und zwischen dem, was ich vielleicht auch vermittelt bekomme oder den Eindruck habe, wie es sein soll und mich dann einschränke.
Ja, unbedingt. Und was ja häufig leider hinsichtlich Wechseljahre ja immer nur propagiert wird, also generell für Frauen, glaube ich, wird eben dieses schlank sein und Gewichtsreduktion und ein gewisses Gewicht zu haben, leider egal in welcher Lebensphase, propagiert. Aber vor allem in den Wechseljahren ist ja ganz häufig dieses eben, ah, du musst jetzt schauen, dass du jetzt ja nicht zunimmst, weil wenn du jetzt zunimmst, dann das nimmst du nie wieder ab. Also du musst schon auch noch eben, also der Körper muss schon, der darf sich eben nicht verändern. Ja.
Also ich würd das vollkommen unterstreichen. Ja. Also Frauen sind es gewohnt, dass ihr Körper immer unter Beobachtung steht, ab dem Moment, wo sie auf die Welt kommen,
Ja.
würde ich meinen. Ja, wir
Ja.
wissen auch mittlerweile, ist, dass ja auch Kinderkleidung in der gleichen Größe für Mädchen kleiner ist als für Burschen. Also dass ein Leiberl in Größe 134 für Mädchen schmaler und kürzer geschnitten ist als bei Burschen in der gleichen Größe. Und dass ja manche Mädchen schon mit dem Alter von 10 Jahren Diäten machen, damit sie irgendeinem Ideal genügen. Also ich glaube, die körperliche Bewertung, und das geht ja dann auch weiter bis, also über junge Frauen braucht man sich nicht unterhalten, aber selbst in der Schwangerschaft, ne, wie groß ist dein Bauch, wie klein ist dein Bauch, wie schnell nimmst du wieder zu, wie nimmst du ab, wie stillst du nicht. Das sind ja tausend körperliche Bewertungen, Beurteilungen, die ja ganz weit weg sind von Beobachtungen, würde ich meinen. Das geht ja natürlich in der Menopause auch weiter. Und hört ja auch nach der Menopause nicht auf, wenn wir ehrlich sind. Es ist auch dann nicht vorbei. Dann.
Absolut. Das hast du ja, glaube ich, auch in deiner Keynote eben angesprochen, dass wir es ja eben mehr oder weniger gewohnt sind, dass unsere Körper kommentiert werden. Und da bin ich ganz bei dir. Also ich finde, also es ist ja, es wird uns ja immer vermittelt, Frauen müssen oder haben einen flachen Bauch oder müssen einen flachen Bauch haben. Das ist so dieses anzustrebende Ideal. Und aber nur unter Anführungszeichen in der Schwangerschaft, da haben wir ja dann herum und so auf die Art, oh, sieht man schon was? Und oh Gott, wie ist jetzt der, wie groß ist der Bauch schon? Und oh, wie süß und wie schön und wie toll und keine Ahnung. Und dann sieht man ja, ob das jetzt, weiß nicht, welches Geschlecht es dann wird, weil hoher Bauch und spitzer Bauch und keine Ahnung. Da dürfen wir einen Bauch haben und da dürfen wir ihn auch stolz präsentieren. Aber sobald dieses Kind da ist, ist es wieder Thema, wie viel Bauch ist noch zu sehen. Ja? Also das ist ja, wenn man sich das einmal vor Augen hält, finde ich das ja abartigst. Ja? Also, weiß ich nicht, vor einer Woche werde ich nur gefeiert. Und im Prinzip eben ist die Frage, okay, und stillst du eh schon, damit du halt noch mehr Kilos verlierst, damit du so schnell wie möglich wieder in deinem Pre-Baby-Body bist oder so, ja? Also das ist ja zum Kotzen, ja.
Ja, also eine Klientin hat es einmal als invasiv beschrieben, dass sie, wie sie das wahrgenommen hat vom Außen. Ich finde, also dem kann ich total viel abgewinnen. Dass auch die Körper, also die Kommentierung und auch der Berührungen des vor allem schwangeren weiblichen Körpers, aber auch des weiblichen Körpers, wenn er
Absolut.
nicht schwanger ist, ja wirklich oft sehr grenzüberschreitend sind. Und invasiv ist da für mich ein absolut valider Begriff dafür.
Absolut.
Ja.
Und das geht halt eben, wie du gerade vorher gesagt hast, auch eben dann natürlich in jeder Lebensphase weiter. Und vor allem dann eben in den Wechseljahren ist es so dieses, okay, und jetzt musst du unbedingt auf die schauen, weil sonst ist eh alles vorbei. Und wir haben es vorab in unserem Gespräch kurz auch erwähnt, dass es ja eben, ich habe gesagt, ob dieser Scheiß nie aufhört, weil ich selbst eben ja von Frauen weiß, die 60, 70 plus sogar sind und selbst da ist es nur ein großes Thema, eben, wie schaue ich aus und weiß ich nicht, früher hast aber, warst immer so schlank und hast so toll ausgeschaut, ja, also diese Bewertung. Die Selbstbewertung, aber halt auch diese Fremdbewertung, egal aber auch von welchem Geschlecht es kommt, in dem Sinn hört halt wirklich leider nie auf.
Absolut, absolut. Weißt du, ich denke mir, wenn Ernährung und Sport dazu dient, dass wir gesund alt werden und dass wir die Jahre, die wir haben, so verbringen, dass wir uns auch rühren können, dann ist das ja wunderbar. Dafür soll es ja, ist es ja auch wunderbar und gut und richtig und wichtig. Wenn es ausschließlich dafür dient, dass wir attraktiv bleiben, wofür auch immer. Und wer bestimmt das? Also unser welches Gegenüber stellt fest, ob wir attraktiv sind und wofür ist das noch hilfreich? Und haben wir unsere Attraktivität verloren, wenn wir nicht mehr reproduktiv sind? Das ist ja auch eine Frage, die oft so mitschwingt, gerade in der Menopause. Wie bleibe ich denn dann auch noch für das Gegenüber, das ich bisher so ganz einfach ja auch in meinen Bann gezogen habe, noch attraktiv? Und dafür ist es natürlich wahnsinnig ungünstig, wenn ich einen Bauch habe. Und das ist schon eine spannende Frage, dass es dann ja auch wie in der Körperlichkeit ganz wenig um die eigene Akzeptanz geht, sondern vielmehr um die Außenausrichtung. Und dann ja auch in der Arbeit, in meiner Praxis, es ganz, ganz schwierig ist für sehr, sehr viele Frauen, und ich nehme mich da ja auch gar nicht aus, dass ich nicht auch manchmal vor dem Spiegel stehe und mich frage, so, und ist das jetzt, passt das jetzt so oder nicht? Oder muss ich das tun? Oder, und wenn ja, was? Dass es ja wirklich wiederum wahnsinnig schwierig ist, etwas zu finden, mit dem ich selber gut bin. Dass ich mich betrachten kann und den Eindruck habe, dass es das, was ich sehe, ist gut. Und zwar nicht gut im Sinne von bewerten, sondern ich fühle mich fein, wenn ich ihn bin. Und ich würde genug Frauen beschreiben können, die sagen, boah, ich gehe beim Spiegel vorbei, wenn ich nackert bin und schaue mich gar nicht an.
Absolut.
Weil ich möchte es nicht sehen. Und das ist, ja. Also ob das einfach so quasi hilfreich ist für eine angenehme Lebensqualität, glaube ich, ist durchaus zu hinterfragen.
Absolut. Und ich glaube, das ist aber heute halt eine sehr schwierige Frage sozusagen, dass ich halt wirklich mir mal mich selbst anschaue. Ja? Also oder eben und danach hinterfrage eben, was habe ich für ein Frauenbild mitbekommen, was habe ich für ein Bild von Frauenkörper mitbekommen, was hat mein Gegenüber, eben wenn ich jetzt in einer Partnerschaft bin oder nicht, oder egal, aber was hat einfach das Gegenüber irgendwie auch gelernt und kommentiert, also meinen Körper dann, ja, und eben wie sehr bin ich auch Kommentaren vielleicht seit meiner Kindheit ausgesetzt, ja.
Kennen Sie eh, ja. Genau. Ja.
Also das, und da ist sicher eben auch wieder große Scham da. Und wirkt sie natürlich sicher auch wieder dieser Blick in den Spiegel. Ich sage jetzt mal, egal ob angezogen oder nicht. Wiederum wahrscheinlich eben auch aus auf, wie geht's mir, wie viel darf ich essen, und halt auch, wie viel muss ich möglicherweise Sport machen.
Ja, und weißt, weil wir vorher über Libido gesprochen haben, das hat eine viel größere Auswirkung auf deine Libido als möglicherweise eine hormonelle Veränderung, die ihm zugeschrieben wird. Ob ich mich körperlich mag oder nicht, ob ich mag, wenn ich berührt werde oder nicht, ob ich den Eindruck habe, ich bin nicht schön genug, um berührt zu werden. Das hat viel, viel mehr Auswirkungen darauf, wie das Lustverhalten ist, als per se sozusagen eine hormonelle Veränderung hat.
Naja, und wie du richtig schon gesagt hast, natürlich gibt es die hormonellen Veränderungen oder diese
Absolut,
hormonellen
ja, ich will dir auch nicht
Veränderungen.
einreden, Gottes Willen,
Genau,
bitte. Ja.
nein,
Ich bin keine
nein,
Ärztin das so, aber ja.
aber eben, das gibt es halt dann, aber da kann ich ja meist recht gut dagegen wirken. Ja, eben mit trockeneren Schleimhäuten, etc. Aber eben das trotzdem werde ich wahrscheinlich nicht drum herumkommen, ebenso wie du gerade gesagt hast, wie sehe ich mich selbst, ja. Und wie komme ich mit meinem Körper eben klar, beziehungsweise wie komme ich damit klar, dass jetzt jemand meinen Körper angreifen darf, soll, will? Ja, und eben, ich glaube, und das ist ja, das verfolgt uns ja das ganze Leben, ja, dass wir uns, was Gott, wir oft überlegen, gerade wenn es um Libido, um Lust, um Geschlechtsverkehr geht, dass wir überlegen eben, oh Gott, was denkt sie der jetzt oder diejenige gerade, je nachdem.
Absolut. Ja, da muss ich meinen eigenen Podcast aufnehmen dazu, Katharina.
Sehr gerne. Ich bin da, also ich finde, darüber wird eh viel zu wenig gesprochen. Und das wird immer so, weiß ich nicht, so dahingestellt. Aber das ist, ich finde, ein total wichtiges Thema, das auch,
Voll.
sich einmal damit auseinanderzusetzen, ja? Oder halt das
Absolut.
zu besprechen und einfach auch, vor allem, und das ist das, was ich glaube, unsere Arbeit verbindet, dass ja viele glauben, damit bin ich allein. Und die Scham ja dann vielleicht auch so groß ist, dass ich wohin gehe und darüber habt ihr mal was darüber zu sprechen, weil oh, ich bin sicher die Einzige, die das hat oder die so denkt oder die, weiß ich nicht, ein Thema mit Essen hat oder ein Thema mit Gewicht hat oder ja, etc. Ja. Und ich glaube, da ist ja viel dahinter, dass wir das einmal ablegen dürfen, dass wir mit.
Absolut. Ich war in der Volksschule, und das ist jetzt wirklich schon eine Zeit her, einmal beim ORF und hatte Führung dort gehabt. Und damals haben die gesagt, also ich bin 42 jetzt, wenn sie einen Leserbrief damals noch kriegen, dann steht der ungefähr für 100.000 Menschen, die das Gleiche denken. Und vielleicht ist das manchmal dann hilfreich, es fällt mir manchmal ein, dass so,
Ja.
weil man den Eindruck hat, man ist allein. Na, nie. Ja, ist man
Ja.
nie.
Ja, absolut. Voll. Na, danke. Ja, danke. Also das finde ich cool, dass die das gesagt haben, weil es ist wahrscheinlich tatsächlich so. Also nicht nur wahrscheinlich, es wird so sein. Ob es 100.000 genau sind, wissen wir jetzt wahrscheinlich nicht.
Es ist ein Zettel aus, ja. Also die Datenlage ist sicher nicht mehr repräsentativ, aber ich
Aber
kann
es
mich gut
gibt.
erinnern, ich habe es mal gemerkt, und ich glaube, da
Ja.
ist was dahinter. Ja. Also wenn einer was sagt oder eine etwas sagt, kann man immer davon ausgehen, dass es andere auch noch gibt.
Absolut,
Aber der
absolut.
Austausch fehlt. Ja. Und auch
Ja.
das im Sinne von psychischer Gesundheit oder körperliche Akzeptanz ist
Ja.
der Austausch mit anderen bestimmt auch etwas, der große Relevanz hat.
Bin ich ganz bei dir. Das ist ja das, was ich immer wieder in meinen Workshops und Vorträgen und so, gerade bei den Wechseljahren, anstoßen möchte, ist, dass wir darüber reden und dass wir auch in den Austausch gehen, dass wir da offen miteinander sind und eben, ja, sich einmal hinsetzen in einer, weiß ich nicht, Frauenrunde oder gerne auch, wenn Männer dabei sind, aber wahrscheinlich ist vielleicht so im ersten Schritt einmal unter Anführungszeichen Gleichgesinnten sich hinzusetzen und einmal zu sagen, wie ist das bei dir? Ja? Und da eben mehr oder weniger bestmöglichst die Scham, ja, vor der Tür zu lassen und eben im wahrsten, also mehr oder weniger die Hosen runterzulassen und einmal zu sagen, okay, wie ist es? Ja? Und da halt dann offen mit bestmöglichst miteinander umzugehen. Ja? Ich weiß, dass das nicht leicht ist und ich weiß, dass das ja für viele eine große Überwindung ist, aber eben vielleicht mit dem Hintergrund, dass du eben nicht allein bist damit. Ja.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja.
Also okay, wir machen eine zweite Folge, wo wir uns über dieses ganze Thema
Weibliche Sexualität austauschen, sehr gerne. Wunderbar. Da
sehr
hast du
schön.
mich schon.
Sehr gut. Für diese Folge würde mich jetzt aber nur interessieren, was du aus deiner Sicht so als gute Strategie, gut unter Anführungszeichen, aber Strategie für die Wechseljahre mitgeben würdest oder mitgeben kannst.
Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es eine große Einladung und Bestärkung der Frauen, sich achtsam zu selber zu beobachten. Was passiert mit mir? Alles, was hier passiert, ist in irgendeiner Form normal. Wenn ich Fragen dazu habe, dann ta tausche ich mich mit anderen Frauen aus, weil meistens wird erst dann darüber gesprochen, wenn eine anfängt, darüber zu sprechen
Ja.
und nicht schon vor ihm upfront. Und ich würde auch meinen, dass es wichtig ist, immer in Transitionsphasen im Leben, dass man ein Netzwerk an der Seite hat von Professionistinnen, die sich auskennen. Und in der Menopause wäre das vermutlich eine gute Gynäkologin, die sich auch mit der Menopause ernst nimmt und auch mit Hormonen gut auskennt. Wenn ich es brauche, eine Psychiaterin, die mich unterstützen kann, soll es wirklich mit dem Schlafen oder auch mit Depressionen, die ja auch in dem Alter auftreten können, oder vermehrt auch auftreten, so sein, dass ich mir da Unterstützung holen möchte. Und idealerweise natürlich, also wenn ich jetzt nicht sage, dass Psychotherapeutinnen hier hilfreich sein können, wäre das jetzt ja auch ungünstig. Aber grundsätzlich ist es auch eine Lebensphase, die einlädt dazu, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil das meistens ja schon so in der Lebensmitte irgendwie herum auftritt. Und sich da zu fragen, was war bis jetzt und was soll jetzt sein, macht auf jeden Fall Sinn.
Absolut.
Punkt.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Super tolle Inputs. Mir würde jetzt nur abschließend, habe ich noch eine Frage an dich. Na, eigentlich zwei. Die erste Frage ist nur, wo findet man dich? Wie kann man dich erreichen oder mit dir arbeiten?
Also juliaröder.com, da findet
Geben
man
wir in die
mich. Meine
Shownotes,
Praxis
ja.
ist in Wien. Genau, meine Praxis ist in Wien. Ja, so kann man mich erreichen.
Sehr gut. Die zweite Frage und abschließende Frage. Was macht dich unverwechselbar, liebe Julia?
Weiß ich, glaube ich, habe eine gute Mischung aus. Ich bin sehr bereit, die Themen anzusprechen, so wie sie heißen. Ich kriege keine roten Ohren, wenn wir offen austauschen und über Emotionen, Eindrücke, Sorgen, Ängste, was auch immer so hochkommt, sprechen. Und ich würde schon auch meinen, dass ich mich in den letzten Jahren viel beschäftigt habe mit dem weiblichen Körper und wie der auch zusammen mit der Psyche zusammenspielt und dem eine besondere Aufmerksamkeit geben kann, weil ich den Eindruck habe, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass Frauengesundheit einen anderen Stellenwert kriegt.
Sehr schön. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und deine Zeit.
Sehr gern, Katharina.
Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.